SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nicole Köster.
Ich begrüße ganz herzlich bei uns Ilko Sascha Kowalczuk.
Hallo.
Sie sind Historiker, erzählen gerade mit Der Freiheitsschock die Geschichte Ostdeutschlands von 1989 bis heute. Der Verlag, der kommt kaum hinterher mit dem Drucken. Dabei gibt es ja jede Menge Bücher über Ostdeutschland. Warum war es Ihnen ein Anliegen, darüber zu schreiben?
Ich beschäftige mich ja mit Ostdeutschland als Ostdeutscher praktisch die ganzen letzten 30 Jahre. Ich war in vielen Kommissionen von Parlamenten, der Regierung, habe Bücher darüber geschrieben. Und in den letzten Jahren schien es mir doch so, dass da eine erhebliche Schieflage eingetreten ist. Um es mal auf Berlinerisch und gut Deutsch zu sagen, mir geht das Gejammere vieler Ostdeutscher doch ziemlich gegen den Strich, auf die Nerven. Natürlich gibt es immer etwas zu kritisieren. Wir leben in keiner idealen Gesellschaft, in keinem idealen Staat. Den gab es noch nie. Aber das ist alles lange nicht so schlimm, wie viele das machen. Und vor allen Dingen ist es alles viel besser als da, wo wir herkommen.
Wobei ich da gerade unterbrechen muss, wenn Sie das Gejammere nennen. Wir hatten neulich einen Goethe-Experten hier in der Sendung. Das geht ja schon bei Faust los. Ach, hab ich, ach und so weiter. Ist das Jammern nicht deutsche DNA? Ist das nicht bei uns unsere Kernkompetenz? Egal ob Ost oder West.
Das weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Ja, ich weiß auch nicht, ob andere Gesellschaften in anderen Erdteilen nicht auch gerne jammern.
Ja, eben.
Aber meine Aufgabe, die ich mir jetzt gestellt habe, ist zu sagen, liebe Leute, wir leben in einer freiheitlichen Gesellschaft, wir leben in der Freiheit, wir leben in einer repräsentativen Demokratie. Hört auf, das so leichtfertig aufs Spiel zu setzen. Das ist mein großes Thema. Ich habe die Diktatur erlebt, die sitzt mir in den Knochen bis heute. Ich werde das auch nie vergessen. Und eigentlich, wenn ich sehe, wie viele Millionen Menschen in unserem Land heute teilnahmslos gegenüber dem Freiheitskampf der Ukraine stehen, wenn ich sehe, wie viele Putin anbeten, ja, dann wird mir regelrecht schlecht. Und dagegen will ich eben mich engagieren mit meinen Mitteln, die ich zur Verfügung habe.
Da gibt es eine persönliche Verbindung. Ihr Großvater kommt aus der Ukraine. Und jetzt ist es Ihnen ein Anliegen, das hört man ja gerade auch aus, Sie wollen aufrütteln zu mehr Eigenverantwortung. Wie kann sowas denn gelingen, wenn wir direkt mal über Lösungen sprechen wollen?
Naja, das ist immer eine gute Frage. Wie kriegt man Leute aus ihrem dicken Lehnsessel? Wie kriegt man sie aus ihren SUVs? Denn wir über eins müssen wir uns auch im Klaren machen, das sage ich auch hier im Sendegebiet des Südwestrundfunks ganz gerne. Auch Ostdeutschland zählt heute zu den wohlhabenden Regionen in Europa. Es ist also mitnichten so, dass da irgendwie eine große Armut ist.
Dennoch gibt es große Unterschiede im Vergleich zum Westen.
Es gibt diese großen Unterschiede. Die Frage ist ja, woran orientiere ich mich? Orientiere ich mich an Stuttgart, an München oder an Hamburg oder orientiere ich mich daran, wo ich eigentlich herkomme? Und da muss ich sagen, okay, diese ganze Art, wie die deutsche Einheit zustande kam, der Paternalismus, mit dem westdeutsche Politiker vorgingen, mit dem auch versprochen wurde, euch wird es in 3 bis 5 Jahren so gehen wie den Leuten in Stuttgart oder in Heidelberg oder
die
in München.
Die blühenden Landschaften haben wir
genau. Das hat natürlich auch eine Erwartungshaltung geweckt und diese Erwartungshaltung hat für mich etwas sehr Tückisches, weil nämlich Demokratie und Freiheit in einen direkten Konnex, in eine direkte Verbindung mit Wohlstand gebracht wurde. Das ist zwar eine Grunderfahrung auch der Bundesrepublik Deutschland durch die 50er und 60er Jahre, das ist aber kein Automatismus. In den USA würde überhaupt niemand auf die Idee kommen, diesen Zusammenhang herzustellen. Und ich komme aus einer Diktatur und ich sage, es gibt nichts Wichtigeres als Freiheit und die dürfen wir nicht aufs Spiel setzen. Und deswegen ist es für mich auch so wichtig, mich in der Frage Krieg oder Frieden, Freiheit oder Unfreiheit in der Ukraine zu engagieren, weil ich auch dort sage, was viele irritiert, es gibt etwas Wichtigeres als Frieden. Das ist nämlich die Freiheit, denn dort, wo keine Freiheit herrscht, gibt es auch keinen Frieden. Das ist nämlich meine Erfahrung aus der DDR, ein Land, was seine ganze Gesellschaft präventiv einmauert und jeden, der an die Mauer kommt, wie so ein Karnickel oder so ein Räudienhund abknallt, ist keine friedliche Gesellschaft und kein friedlicher Staat.
Wir wollten ein wichtiges Thema ansprechen, was Sie in Ihrem Buch Der Freiheitsschock sehr oft erwähnen, nämlich die Emotionen. Jetzt heißt es doch, wir leben in dem besten Deutschland aller Zeiten. Die Gefühlslage sagt aber etwas anderes. Sie können die Gefühlslage ja nicht ignorieren.
Das mache ich auch nicht. Ich versuche sie zu erklären. Das, was ich in dem Buch insgesamt versuche, ist ein Zustand, der sehr widersprüchlich ist, den versuche ich zu erklären. Aber ich versuche ihn nicht nur zu erklären, sondern ich versuche auch die Menschen an ihre Verantwortung zu erinnern. Und wenn ich um Ostdeutschland schaue, dann muss ich eben sagen, da wird sehr viel gemeckert, da wird sehr viel kritisiert, aus ganz unterschiedlichen Gründen. Das meiste davon ist auch sehr berechtigt. Aber was ich vermisse bei vielen ist, ein Wesensmerkmal von Freiheit und Demokratie, dass man nämlich selbst anpackt, dass man sich in seine eigenen Angelegenheiten auch selbst einmischt und nicht sagt, die da oben müssen machen, der Staat muss machen, die anderen müssen machen. Und das ist meine Grundkritik eben an Ostdeutschland, aber nicht nur an Ostdeutschland, aber Ostdeutschland ist nun mal mein Spezialgebiet. Und dass ich sage, liebe Leute, immer nur dieses woanders hinzeigen, so funktioniert das nicht. Ihr müsst schon aus euren Sesseln rauskommen und für eure Interessen selbst fighten. Und das versuche ich dann aber auch historisch zu erklären, wie das eigentlich gekommen ist. Das ist nämlich kein Zufall.
Da wollen wir uns mal so ein bisschen annähern. Denn welche Gründe gibt es dafür? Das erleben wir sowohl in Ost als auch in West, dass viele Leute sagen, die da oben, die sind so weit weg von uns, wir können nichts mehr erreichen. Und deshalb machen wir vielleicht dann auf dem Wahlzettel das Kreuz bei extremen Parteien, weil das sieht man als einzige Möglichkeit, sich zu wehren.
Ich glaube, das hat erstmal unterschiedliche Gründe. Aber ich darf vielleicht mal was Autobiografisches erzählen. Meine größte Überraschung, nachdem die Mauer durchbrochen wurde am 9. November 1989 und ich endlich meine Heimatstadt Berlin in Gänze betreten konnte, war, dass ich feststellen musste, wie viele Menschen in der Freiheit leben im Westen und diese Freiheit tagtäglich mit Füßen treten, sich über sie verächtlich lustig gemacht haben, sie als irgendwie eine bürgerliche Ausgeburt von irgendjemand angesehen haben.
Haben Sie ein Beispiel?
Naja, das habe ich vor allen Dingen in linken Kreisen mitbekommen, dass der Standardsatz war ja, was nützt mir die Freiheit, wenn ich das und das nicht kann. Ja, und da kann ich immer nur sagen, okay, mein Freiheitsverständnis ist etwas ganz anderes. Das hat eben erstmal gar nichts Materielles, sondern das hat etwas damit zu tun, wie ich mich dort bewege, welche Rechte ich auch wahrnehme. Deswegen glaube ich zum Beispiel auch, dass es in der Freiheit im Westen eben keines Mutes bedarf, seine Meinung zu sagen. Heute ist das aber so, dass viele sagen, der ist aber mutig, der sagt seine Meinung. Da sage ich immer, nee, es ist kein Mut, sondern ich nehme das Recht wahr. Ihr müsst aber auch den Widerspruch aushalten. Und wenn man jetzt nochmal auf Ostdeutschland schaut, dann muss man sagen, da gibt es eben eine Tradition obrigkeitsstaatlichen Denkens und auch Verhaltens. Es ist ja nicht nur so, dass dort die Diktatur herrsche, sondern dass die Menschen sich eben auch angepasst haben und in einem bestimmten System sich versuchten einzupassen und auch zu überleben, was erstmal legitim ist. Und das ist dann auch durch die Art und Weise, wie die deutsche Wiedervereinigung hergestellt wurde, indem eben Kohl oder Biedenkopf oder so sagten, lasst uns mal machen, wir machen schon, fortgeschrieben worden.
Ist ganz, ja, wenn ich da gerade reingrätschen darf, ist nämlich ganz interessant, weil Sie Kohl gerade erwähnen. Es läuft im Kino gerade ein Film über die Frauen in der DDR. Guten Morgen, ihr Schönen. Und darin ist dann Helmut Kohl nämlich zu sehen mit dieser Szene. Und da sagt er dann, wir helfen ihnen. Da kam mir der Gedanke, vielleicht war das schon die falsche Ansprache. Weil wenn ich sage, ich helfe jemanden, dann mache ich den anderen gleich zu einem Opfer.
Also, es gibt ja so einen berühmten Buchtitel von Dirk Oschmann, Leipziger Universitätsprofessor für Literatur, der sagt, der Osten eine Erfindung des Westens. Und ich drehe die Sache um und sage, das Problem ist, der Westen eine Erfindung des Ostens. Im Osten hatten viele sehr naive und sehr romantische Vorstellungen über den Westen. Um das auf den Punkt zu bringen, viele glaubten, dass sozusagen die Tante Clementine von der Persil-Werbung gewissermaßen so das Sinnbild dafür ist, wie der Westen funktioniert. Alles ist porentief rein, alles ist sauber, sozusagen, es gibt keine Widersprüche. Und mit diesem Bild sind viele Menschen in die Wiedervereinigung gegangen. Sie wollten so schnell wie möglich Teil Deutschlands, also der Bundesrepublik Deutschland werden. Sie wollten so schnell wie möglich die D-Mark haben, weil sie glaubten, damit lösen sich alle Probleme. Ich war damals anderer Auffassung. Ich habe auch das so nicht gewählt, weil ich der Meinung war, wie meine politischen Freunde, das muss langsamer passieren. Das läuft nämlich auf eine Überforderung hinaus. Und genau das ist ab dem 1. Juli 1990 mit der Währungsunion passiert. Die kam und von diesem Tag an war alles sofort anders, weil die D-Mark eben auch mit Institutionen kam, die Stabilität der D-Mark garantierte. Und das hat viele Menschen überfordert. Es gab eine große soziale Umwälzung, eine große sozusagen auch viele, viele Ungerechtigkeiten. Und das hat sich dann so über die Jahre hinweg fortgeschrieben.
Sachsen und Thüringen haben gewählt, jetzt kommt Brandenburg. Mit welchem Ergebnis rechnen Sie denn in Brandenburg?
Mit einer Katastrophe. So wie in Sachsen, so wie in Thüringen. Und man muss das ganz klar auch nochmal benennen, um das deutlich zu machen. In Sachsen und in Thüringen haben etwa die Hälfte der Wahlberechtigten ihre Stimme für extremistische, für Putin-nahe Parteien abgegeben. Das ist gewissermaßen eine Katastrophe. Und das ist noch nicht die Talsohle, sondern wir stehen erst am Anfang einer Entwicklung. Und das droht uns auch in Brandenburg. Und da ist es jetzt vielleicht auch egal, wer da mit 2% nun vorne oder hinten liegt. Ich fand das am Wahlabend vor 10 Tagen unerträglich, dass die CDU da ihren angeblichen Wahlsieg feierte. Es war kein Sieg der Demokratie, sondern es war eine große Niederlage. Eine Niederlage mit extremen Auswüchsen und etwas, wenn wir nicht aufpassen, was uns bald überall droht.
Nun muss man sich natürlich immer nach den Gründen fragen. Vielleicht muss man die Frage stellen, warum schaffen es die extremen Parteien, wir haben eben über Emotionen gesprochen, die Menschen offenbar in ihren Emotionen einfach sehr viel besser abzuholen.
Also wir beobachten ja vor allen Dingen seit Jahren etwas, was früher undenkbar war. Früher haben Demokraten in der Aushandlungsarena, in der politischen Konkurrenzarena ihre Konkurrenten als Demokraten behandelt. Sie haben ihnen unterstellt, dass sie, obwohl sie andere Methoden wählen, obwohl sie andere Ziele verfolgen, trotzdem das Beste für die Gesellschaft wollen. Heute stellen sich selbst am Wahlabend Unionspolitiker hin und erklären im AfD und BSW Sound die Grünen zum größten Übel, die dieses Land hat. Und da muss man wirklich sagen, wo lebt ihr eigentlich? Man kann an den Grünen viel kritisieren, aber die Grünen meines Wissens nach stellen außer in Baden-Württemberg nirgendwo einen Ministerpräsidenten und haben auch keinen Kanzler gestellt. Gewissermaßen so übereinander herzufallen und gleichzeitig wie im BSW und AfD Sound zu verkünden, der eigentliche Feind sind die, obwohl die Feinde der Demokratie AfD und BSW sind, das zerstört eben unsere politische Kultur und macht eben auch die Extremisten von links und rechts immer hoffähiger, indem man nicht nur ihre Themen übernimmt, was wir ja seit Jahren beobachten, sondern auch ihren Sound und ihre menschenfeindliche Sprache.
Nur auch dafür gibt es natürlich Ursachen. Wir können vielleicht gerade mal schauen, was SWR1-Hörerinnen und Hörer schreiben, die hier ganz zahlreich kommen, nämlich viele Rückmeldungen rein aus Schorndorf, Helmut zum Beispiel. Was nützt eine Pseudo-Freiheit, wenn die Demokratie in Deutschland dafür sorgt, dass Rentner Flaschen sammeln und andere sich es in der sozialen Hängematte bequem machen und die auslachen, die arbeiten gehen. Wenn dann noch die Regierung die Bevölkerung mit einer grünen Meinungsdiktatur überzieht, braucht man sich nicht wundern, wenn die Bevölkerung das nicht will. Das ist jetzt hier die Meinung von Helmut, aber er steht damit sicherlich nicht alleine da. Was sagen Sie?
Naja, ich würde jetzt mit Helmut gerne diskutieren, was da eigentlich dahinter steht, was er sagt. Ich kann das so nicht erkennen. Ich habe das ja vorhin auch schon gesagt. Es gibt bei vielen, trotz aller Probleme, die wir haben eine unfassbare soziale Ungerechtigkeit. Wir haben die Klimakatastrophe. Wir haben ungelöste, also heute der Guardian titelt heute in seiner Ausgabe: In der digitalen Welt ist Deutschland das einzige analoge Land noch. Also wir haben wirklich viele, viele Probleme. Aber keins dieser Probleme werden von Extremisten gelöst und keins dieser Probleme rechtfertigt es, Faschisten oder Kommunisten zu wählen. Das muss man so ganz klar sagen. Und hier ist eben sozusagen viel ins Rutschen gekommen. Es gibt übrigens auch kein Beispiel in der Geschichte und auch keins in der Gegenwart, wo Extremisten an der Wacht sind und diese Probleme, die zum Beispiel dieser Hörer anspricht, gelöst hätten.
Aber offenbar ist die Wut, wenn wir wieder bei den Emotionen sind, die Wut so groß, weil es in der Politik durchaus Skandale gibt. Cum-Ex, fragwürdige Impfstoffdeals, in Deutschland gedeiht organisiertes Verbrechen und die Wut darüber ist einfach groß. Also Lösungen, wie können die aussehen, auch darüber?
Das ist gar keine Frage, dass das zum Beispiel Cum-Ex ein Riesenskandal ist. Nochmal, das rechtfertigt immer noch nicht, Extremisten zu wählen. Ich glaube zum Beispiel, was wir brauchen, ist auch einen konstruktiven Journalismus. Ich verstehe, dass Journalismus heute sehr stark auf Klickzahlen angewiesen ist. Aber ist es wirklich richtig, über sozusagen diejenigen außen vor in unserer Betrachtung, in unserer gesellschaftlichen Betrachtung zu lassen, die Tag für Tag dafür sorgen, dass unsere Demokratie weiter noch funktioniert, nämlich zum Beispiel die hunderttausenden Ehrenamtler. Die sind wirklich bedroht an der Basis, vor Ort. Immer mehr ziehen sich zurück. Was machen wir eigentlich, wenn die alle hinschmeißen und sagen, wir wollen nicht mehr? Die brauchen nicht nur durch die professionelle Politik, also durch die Berufspolitik, sondern zum Beispiel auch durch die Zivilgesellschaft und durch die Medien einen enormen Rückhalt und die muss man stärken. Und das passiert mir viel zu wenig.
In Baden-Württemberg sind beispielsweise so viele Menschen ehrenamtlich engagiert wie in keinem anderen Bundesland. Es gibt den Tag des Ehrenamts, es gibt immer wieder auch Programme und Sendungen dazu. Also das passiert. Dennoch ist die Wut über die aktuelle Politik immens groß.
Naja, ich weiß das jetzt nicht, wie groß das in Baden-Württemberg ist. Ich weiß nur eins, um den Vergleich zu Ostdeutschland herzustellen. Der große Unterschied zwischen der AfD-Basis im Osten und der AfD-Basis in Baden-Württemberg, wo es immer noch einen grünen Ministerpräsidenten meines Erachtens gibt, besteht darin, dass in Baden-Württemberg die Extremisten am Rand der Gesellschaft stehen und vom Rand der Gesellschaft aus argumentieren, während sie in Ostdeutschland aus der Mitte der Gesellschaft heraus argumentieren. Da sind das eben mittlerweile die Hälfte bis zwei Drittel. Das ist ein großer Unterschied im Vergleich zu 15 oder 20%. Dann eins, darf ich das noch sagen, eine Binsenweisheit, die besteht darin, die Ihnen kein Politiker und keine Politikerin sagen wird, die wiedergewählt werden will. Es ist in der Geschichte und in der Gegenwart schon immer so gewesen, dass 20 bis 25% einer Gesellschaft nicht für das herrschende politische System empfänglich sind, die sind unerreichbar. Und was machen wir aber seit Jahr und Tag? Wir tun so, als wenn diese 20 oder 25% der Kern und das Zentrum unserer Gesellschaft sind. Und ich finde, wir müssen von dieser Verschiebung weg. Wir können nicht über jedes Stöckchen springen, was die uns hinhalten. Es gibt in unserem Land verdammt viel besser zu machen, aber es ist lange nicht so schlecht, wie es von vielen gezeichnet wird. Wir leben in einem der reichsten und in einem der freiesten Länder der Welt. Das sollte man sich auch vielleicht auch in Baden-Württemberg immer wieder mal deutlich machen.
Sie schreiben, dass zu DDR-Zeiten vermittelt wurde, dass der Westen an allem schuld sei. Sie sind ja in Ost-Berlin groß geworden. Haben Sie ein Beispiel?
Na, ich habe vor allem kein Gegenbeispiel. Also das war sozusagen Grundlage der Ideologie. Das war ein dichotomisches Weltbild. Hier gut, da schlecht. Und die DDR funktionierte auch nach diesem Prinzip. Alles wurde permanent am Westen orientiert. Und es gibt ja diesen schönen Spruch, im Westen schauten alle in den Westen und im Osten schauten auch alle in Richtung Westen. Und das machte auch die Kommunistenführer. Der ganze Unterricht war damit voll. Die ganzen Medien, die ganze Propaganda. Man wurde sozusagen von morgens bis abends damit beballert, was dann bei vielen übrigens dazu führte, dass man den Kommunisten nicht mal mehr einen Wetterbericht glaubte.
Ja, die Nachrichten, die, ich erinnere mich, Tschernobyl war dann irgendwie eine Mini-Schlagzeile, die aber unterging. Ne? Also man hat ja gar nicht wirklich... Ja,
Tschernobyl ist vielleicht gar nicht so das beste Beispiel, das vielleicht lustigste Beispiel ist, als die Smoke-Alarm Stufe 4 in West-Berlin ausgerufen wurde und Ost-Berlin verkündet und über uns ist die Luft sauber.
Ja. Sie sagen, bis 1989 riefen Millionen nur nach der Bundesrepublik. Sie war ein echter Sehnsuchtsort. Dann kamen Sie irgendwann an Ihren Sehnsuchtsort, nämlich New York. Wie haben Sie das erlebt?
Das schilder ich ja in diesem Buch, dass ich da zum ersten Mal dann wirklich feststellte, wow, mir sitzt ja diese Propaganda wirklich tief in den Knochen. Ich kam also in New York an, ich habe mein ganzes Leben davon geträumt, London und New York waren meine großen Sehnsuchtsorte. Endlich war ich in New York und lief da lang und bemerkte an mir, wow, was ist denn los? Ich merkte so ein Unwohlsein. Ich dachte, wow, ich habe Angst. Die haben mir Tag für Tag, Jahr für Jahr eingeredet, dass New York gewissermaßen die Vorhölle ist. Und das kam sozusagen, spürte ich auf einmal richtig und ich musste mir das bewusst machen. Und da hatte ich eine Lehre gewissermaßen erfahren. Das, was ich auch jetzt immer wieder sage. Wenn man Tag für Tag mit Propaganda vollgeballert wird, so wie das im Kommunismus war, von der Wiege bis zur Bahre, von morgens bis abends, dann geht das nicht. Man überwindet das nicht, indem man das einfach beschweigt, sondern man muss sich aktiv damit auseinandersetzen. Man muss etwas dagegen setzen und diese ganzen Ersatzstücke, die Millionen Menschen im Kopf haben, die muss man versuchen, gewissermaßen mit Gegenbildern zu bekämpfen und positive Bilder entgegenzusetzen. Und das habe ich versucht. Und dafür ist New York gewissermaßen diese Episode so ein Beispiel für mich.
Für Sie persönlich dann auch ein Freiheitsschock?
Na, es war vor allen Dingen ein Schock für mich selbst, dass ich da glaubte, da in mir hängt da nichts, dass ich merkte, wow, da hängt doch was in dir und du musst dich aktiv damit auseinandersetzen. Ich nenne ja nicht das den Freiheitsschock. Ich nenne nicht so eine einzelnen Erlebnisse den Freiheitsschock, sondern der Freiheitsschock, den ich meine, den ich da versuche zu beschreiben und zu erfassen, besteht ja eher darin, dass Menschen, viele, viele Menschen mit der Freiheit nicht umgehen konnten, dass es erstens für sie nicht wirklich ein wichtiger Wert wurde und zweitens, dass sie das, was Freiheit erfordert, nämlich freiheitlich auch zu leben, sich für sich selbst zu engagieren, zivilgesellschaftlich zu engagieren, ein wichtiges Korrektiv gegenüber dem Staat, dass das viele nicht gemacht haben und bis heute nicht machen.
Deswegen ist dieses Beispiel New York vielleicht doch ganz gut, wo Sie gerade sagten, ja, da habe ich gemerkt, ich muss mich selber kümmern, ich muss mich orientieren, ich muss selber etwas in die Hand nehmen. Wie hätte das damals besser kommuniziert werden können, damit das besser gelingt?
Ich weiß das nicht wirklich. Wissen Sie, mein Problem ist, es gibt ja einen Grund, warum ich Historiker geworden bin. Ja, ich bin gewissermaßen der Koch, der die Suppe im Nachhinein irgendwie beurteilt oder das versucht. Ich weiß das nicht wirklich. Ich hab damals das sehr kritisiert, wie das gelaufen ist und habe dann aber als Historiker, als ich mich dann auch wissenschaftlich mit diesen Vorgängen beschäftigt habe, festgestellt, echte Alternativen gab es nicht. Weil wenn 75% der Gesellschaft sagen, wir wollen den schnellsten Weg, es ist uns alles egal, was ihr erzählt, was an Gefahren drohen, wir machen das. Ja, was soll die Politik dann machen? Die sozusagen, der bleibt im Prinzip nichts weiter übrig, als diesen schnellsten Weg zu unterstützen und zu machen. Und dann kommen eben diese ganzen Fehler. In diesem Prozess gab es natürlich Dinge, die man hätte nicht machen können. Dass man mit der Elitenrekrutierung hätte anders vorgehen können. Wir wollten damals, dass sozusagen die westlichen Eliten in den Osten kommen und dort die Institutionen aufbauen, auch die Institutionen führen, womit niemand gerechnet hatte, dass diese westlichen Eliten alle sozusagen als Fischer mit großen Netzen kamen und in diesen Netzen ihre Netzwerke waren und Ostler bis heute in diese Netzwerke nicht hineingekommen sind. Das hört sich vielleicht für sozusagen wie so ein Randphänomen an, ist es aber nicht, wenn man sich überlegt, dass zum Beispiel die Medien in Ostdeutschland nach wie vor allen Dingen von Menschen gemacht werden, also jedenfalls an den entscheidenden Stellen, die westlich sozialisiert worden sind oder zum Beispiel die Geschichtsdeuter. Warum ist das so ein Problem? Weil praktisch Leute mit einer anderen Sozialisation den Ostlern ihre Vergangenheit und ihre Gegenwart erklären. Das ist natürlich ein Problem.
Der DDR-Bürgerrechtler Klaus Wolfram, der sagte 2019, dass der Ostdeutsche die Demokratie mitnichten verachte, er erkenne sie nur genauer und nehme sie persönlicher. Was sagen Sie denn da?
Ich kenne Klaus Wolfram gut. Ich habe mich damals über diese Aussage, das war ein Vortrag an der Akademie der Künste in Berlin, mit ihm gestritten. Ich habe auch dagegen gehalten. Ich glaube, wir arbeiten mit unterschiedlichen Demokratiebegriffen und unterschiedlichen Demokratievorstellungen. Es wird ja immer gesagt, im Osten gäbe es gewissermaßen so eine große Akzeptanz der Demokratie. Die Frage ist aber, welcher? Und nach meiner Beobachtung und nach Erhebungen, die man über viele Jahre hinweg gemacht hat, hat die repräsentative Demokratie in Ostdeutschland ein eher geringeres Ansehen. Und das hängt eben auch mit vielen historischen Prägungen zusammen. Und man muss ganz klar nochmal sagen, auch in der alten Bundesrepublik, wir leben eben nicht in einer Konsensgesellschaft, sondern wir leben in einer Kompromissgesellschaft. Und das heißt, wir müssen unsere Entscheidung aushandeln miteinander. Und das ist etwas, was nach wie vor nicht nur im Osten, aber auch im Osten vielen Menschen schwerfällt, Widerspruch auch auszuhalten. Also auch das, was ich hier mache, muss man aushalten. Ich sitze hier nicht und habe keine Wahrheit, die ich zu verkünden habe, sondern ich mache ein Angebot zur Diskussion. Wir müssen darüber diskutieren, hart miteinander, aber immer auf einer Grundlage, dass man sich einander in die Augen schauen kann und dann einen gemeinsamen Kompromiss sucht, um Probleme zu lösen.
Sie sagen, der Osten hat die Demokratie geschenkt bekommen. Tun Sie da den Menschen, die auf die Straße gegangen sind, beispielsweise im Sommer 89, unzufriedene Opposition, und die sich organisiert haben in Bürgerrechtsgruppen, tun Sie denen da nicht Unrecht?
Also den Menschen, die auf die Straßen gegangen sind und für Freiheit und Demokratie kämpften und den Menschen, die die DDR verlassen haben aus tiefer Verzweiflung zu Hunderttausenden, die ein wesentlicher Motor dieser Freiheitsrevolution im Herbst 1989 waren, denen tue ich damit überhaupt weder Unrecht, noch trete ich denen zu nahe, weil ich nämlich sage, wie bei jeder welthistorischen Revolution war es auch in der DDR so, dass nur eine Minderheit sich für die Freiheit und die Demokratie in dieser Revolution bis zum 9. November 1989 engagierte. Welthistorisch ist es immer so, dass die Mehrheit hinter der Gardine steht, abwartet und dann in dem Moment, wenn klar ist, wer das gewinnt, sozusagen sich auf die Seite der Sieger schlägt. Das Problem ist, dass seit 35 Jahren in jeder Sonntagsrede von allen PolitikerInnen immer so getan wird, als wenn die gesamte ostdeutsche Gesellschaft für Freiheit und Demokratie sich engagiert hätte und gekämpft hat. Das ist wirklich kokolores, das ist ein Geschichtsmärchen. Dazu muss man nicht mal besonders viel Ahnung von Geschichte haben, um zu wissen, dass das Quatsch ist. Aber die Leute glauben das, im Westen glauben das viele, offenbar die PolitikerInnen, die das seit 35 Jahren erzählen und mittlerweile glauben das auch viele Ostdeutsche, die immer auf ihrem Sofa gesessen haben, nichts für Demokratie und Freiheit getan haben und glauben aber mittlerweile auch, dass sie durch das Öffnen irgendeiner Bierpulle irgendwie für Demokratie und Freiheit was getan hätten.
Ja, offensichtlich ist das Leben zu bequem geworden. Ist das mit ein Grund?
Also was wir natürlich beobachten seit vielen Jahren, das glaube ich ist eine Binsenweisheit, die auch hier in Baden-Württemberg wahrscheinlich vielen klar ist. Es gibt enorme Verlustängste. Wer viel hat, kann viel verlieren. Und diese Verlustängste sind in Ostdeutschland sehr extrem, weil die Menschen auch erst seit kurzem, wenn man so will, etwas haben, was sie verlieren können. Und da gibt es dann so Projektionen. Und das, was vielleicht vielen etwas merkwürdig vorkommt, ist diese Nähe zu Putin, zu dieser blutrünstigen Diktatur. Aber das ist eine Projektion, weil viele Menschen getrieben sind von einem, was medial kaum gespiegelt wird, unfassbaren Hass auf den Westen und regelrechter Hass. Das ist wie ein Volkssport in weiten Teilen Ostdeutschlands. Und was macht man in so einer Situation? Man macht sich den Feind des eigenen Feindes zum größten Freund. Und der größte Feind des Westens ist der Diktator Putin. Und deswegen sozusagen sind viele Menschen so nah mittlerweile im Osten am Kreml und mitnichten haben die Ahnung von Russland. Die interessieren sich nicht mal dafür, sondern das ist gewissermaßen diese Projektionsfläche, um die es da geht.
Das hat damit auch noch zu tun, weil der Anti-Amerikanismus einfach so groß war. Das höre ich da bei Ihnen raus.
Der war extrem im Osten. Allerdings hatte auch so ein Janus-Gesicht. Auf der anderen Seite, wenn man sich an das berühmte Konzert von Bruce Springsteen im Sommer 1988 in Berlin-Weißensee, also in Ost-Berlin, erinnert, vor 160.000 Leuten, auf einmal hatten da ganz viele Leute US-Fahnen. Und das war in der Tat so, in vielen jugendlichen Zimmern hingen US-Fahnen, viele die Subkultur, die Kultur der USA ist verherrlicht worden. Das war in der DDR, gerade in der Jugendkultur, massiv so. Aber das schlug dann halt schon in den 1990er Jahren um. Und die ganze rechtsradikale Jugendkultur, so wie die linksradikale Jugendkultur im Osten, wie auch anderswo, ist von einem extremen Anti-Amerikanismus geprägt, der sich also bis zum heutigen Tage immer weiter sozusagen ausgebildet hat und große Teile Ostdeutschlands wirklich fest im Griff hat.
Bei uns im Studio Ilko Sascha Kowalczuk, wobei das gar nicht so selbstverständlich ist, dass Sie heute hier sitzen können. Sie leiden nämlich an einer Erkrankung, die MECFS heißt. Sie können es aufklären, was das ist.
Es ist eine Autoimmunerkrankung, die unerforscht ist. Es gibt weder eine Ursache noch eine Therapie. Ich leide daran seit 10 Jahren. Es gibt Menschen, übrigens vorwiegend Frauen erkranken daran, die seit 20, 25 Jahren daran leiden. Man schätzt in Deutschland mittlerweile 350.000 erkrankte Personen. Vielen ist das sozusagen vielleicht jetzt bekannt geworden, weil es eine starke Verbindung zu Long-Covid gibt. Ganz ähnliche Symptome, es ist aber alles noch viel heftiger. Bei mir ist es so, dass ich manchmal 6 Wochen im Bett liege, ohne mich bewegen zu können. Ich habe seit 10 Jahren nicht richtig schlafen können. Ich bin nie ausgeschlafen und habe 24 Stunden am Tag in meinem ganzen Körper, auch jetzt, da ich hier sitze, Schmerzen.
Wir erleben Sie jetzt hier sehr aktiv seit 10 Uhr in der Sendung. Das würde Ihnen so vermutlich erstmal niemand abnehmen. Das macht es doch unglaublich schwer, oder?
Naja, das ist ein Problem. Ich hatte, insbesondere als ich nicht wusste, was ich habe, habe ich mir gewünscht, dass ich irgendetwas Sichtbares habe, damit jeder sieht, wie es mir eigentlich geht, weil es mir in der Regel eben sehr schlecht geht. Aber diese meine Arbeit, die gibt mir sehr viel Kraft zurück. Ich bin aber auch familiär sehr vorbelastet. Ich habe bin mit drei jungen Männern aufgewachsen, die stark behindert waren. 2 sind mittlerweile tot. Das verändert natürlich auch den Blick auf den eigenen Körper, auf die eigenen Dinge. Ich habe selber schwere Erkrankungen gehabt, die lebensgefährlich waren. Habe viel in meiner Familie erlebt, an Todesfällen. Das macht etwas mit einem. Ja, so das. Und ich habe einen Job. Ich bin eben kein Maurer oder kein Bäcker oder habe keinen anderen nützlichen Beruf, sondern ich schreibe, ich arbeite mit meinem Kopf, kann das auch jetzt machen. Ich habe eine 2-bändige Walter-Ulbricht-Biografie geschrieben, die habe ich fast ausschließlich im Bett geschrieben und ich bin praktisch privilegiert, weil ich das kann, also weil ich da die Bedingungen für habe, weil ich das machen kann, weil ich auch einen Mäzen habe, der mich gefördert hat, Herr Remsma aus Hamburg, der hat mich machen lassen. Das sind natürlich alles privilegierte Sachen. Viele Menschen, die diese Krankheit haben, die können gar nichts mehr machen. Die liegen in abgedunkelten Räumen, können kaum noch auf Toilette gehen. Und die Reichweite, die ich habe, nutze ich eben auch, um über diese Krankheit aufzuklären, was ich auch zuletzt in einem großen Sterne-Interview mal gemacht habe.
Ja, Sie haben die Schmerzen gerade angesprochen. Sie sagen, Sie haben jetzt gerade Schmerzen. Können Sie das beschreiben, wo?
Im ganzen Körper. Von der Haarwurzel bis zum kleinen Zeh. So, das ist also ein Dauerzustand. Das ist, was man sich vorstellen, wie eine Potenz eines Muskelkaters, den ich habe. Es ist also sozusagen auch in jeder Position. Deswegen habe ich auch gesagt, ich habe seit 10 Jahren nicht vernünftig geschlafen. Ich schlafe in der Regel 3 Stunden am Stück maximal. Dann werde ich wach vor Schmerzen, völlig verkrampft. Schlafe auch mehrfach am Tag ein. Jetzt hier in so einer Situation bin ich natürlich aufgeregt, weil ich hier so eine tolle Sendung mit einer tollen Moderatorin habe. habe. Und da habe ich natürlich dann so einen Adrenalinschub, dann wird das auch so ein bisschen zurückgedrückt. Aber nach dieser Sendung, dann, wenn ich dann wieder mich hier wegbegebe, wird es wahrscheinlich sozusagen wieder einen Knick geben. Aber ich mache das halt gern, weil ich das sozusagen, weil ich eben daraus für mich sehr viel Energie eben auch ziehe, um auch immer weitermachen zu können. Denn ich sage das ganz offen, so dramatisch das ist. Viele Menschen mit dieser Krankheit sind an so einem Punkt, dass es nicht mehr weitergeht. Und ich versuche eben auch mit meinem Beispiel zu sagen, liebe Leute, wir müssen immer weitermachen. So wie ich für Freiheit kämpfe, so kämpfe ich eben auch gegen diese Krankheit an.
Was können Sie da noch Positives weitergeben? Wie haben Sie gelernt, damit zu leben und damit umzugehen? Sie haben jetzt gerade ein Buch, das vielfach diskutiert wird. Da gibt es viele Anfragen. Wie gehen Sie damit um?
Ich werde deshalb auch sehr viel gehatet, kriege sehr viel Hass ab, kriege sehr viele Drohungen aller möglicher Art. Manche übergebe ich auch der Polizei. Die Wahrheit ist, das erreicht mich nicht. Mich erreicht das im Negativen nicht. Und deswegen, mich erreichen auch diese positiven Vibes nicht. Ja, weil ich löse das von mir und sage, das hat mit meinem Leben gar nichts zu tun. Ich habe da ein Buch geschrieben, das war mir wichtig. Das ist jetzt in der Welt. Ich diskutiere auch. Aber ich habe jetzt nicht so eine sozusagen, sehe mich da nicht als Person, sondern habe eine Botschaft, die ich gerne möchte, dass die diskutiert wird. Und diese Botschaft lautet, liebe Leute, lasst uns um Freiheit und Demokratie kämpfen. Lasst uns hart miteinander ringen. Niemand von uns hat die Weisheit und die Wahrheit gepachtet. Aber lasst uns menschlich miteinander umgehen.
Zeigt nicht immer nur mit dem Finger auf den Osten, Ilko Sascha Kowalczuk. Wir wollen über Lösungen sprechen. Wo denn ansetzen, damit das Bewusstsein für Demokratie und Freiheit gestärkt wird?
Wissen Sie, heutzutage ist es auch ganz wichtig, mal zu sagen, ich weiß es nicht. Wir haben nicht auf alles eine Antwort und ich schon gar nicht. Wenn ich das hätte, dann würde ich vielleicht irgendwie noch andere Foren haben. Ich versuche, Dinge zu problematisieren und versuche, auf Dinge hinzuweisen und vor allen Dingen auch darauf, dass wir über Dinge reden müssen, die uns nicht passen. Ich glaube, Demokratie lebt vor allen Dingen vom Mittun. Freiheit und Demokratie leben vom Mittun. Und deswegen ist für mich ein ganz wichtiger Punkt, wenn man darüber nachdenkt, was können wir dann besser machen? Wie können wir unsere Gesellschaft, unseren Staat verbessern? Und da muss ganz viel verbessert werden. Nichts stärkt Demokratie so wie aktives Mittun, so wie Partizipation. Also wir brauchen viel mehr Mittel und Wege, damit alle Menschen sich auch zum Beispiel an Entscheidungsfindungsprozessen mal beteiligen können, um zu lernen, wie kompliziert das ist und auch um zu lernen, dass man mit bloßen Meinungen noch lange keine Entscheidung macht, sondern dass man dafür auch für die Argumente, die man vorbringt, auch Wissen braucht und auch sich auf Fakten berufen muss. Und das ist natürlich etwas, was wir in unserer heutigen Gesellschaft, wo viele Menschen der Meinung sind, ihre Meinung ist bereits ein Fakt, eine große Herausforderung.
Weil Sie gerade sagen, ich weiß es nicht, vielleicht wäre das ja auch etwas, was in der Politik öfter mal eingestanden werden müsste. Statt dass eine Floskel kommt, einfach zu sagen, ich weiß es gerade nicht, aber ich krieg's raus, nächste Woche fragen Sie noch mal nach, bis dahin haben wir vielleicht auch eine Antwort oder es braucht dann einfach noch länger. Aber die Kommunikation ist ja auch gar nicht so, dass man sich so ein ich weiß es nicht erlauben darf.
Ich weiß nicht, ob man sich das nicht erlauben darf. Es versuchen zu wenige Leute. Diese floskelhafte Sprache, die man überall aller Orten hört, die geht mir gehörig auf den Senkel. Ich glaube an Wahrhaftigkeit und an Ehrlichkeit. Ich glaube auch, dass das ein sehr überzeugendes Argument ist, selbst wenn mich der Inhalt nicht sofort überzeugt. Aber zur Wahrhaftigkeit und zur Glaubhaftigkeit gehört eben zum Beispiel kein Hate Speech. Kein Hass, sondern dass man sein Gegenüber ernst nimmt, dass man da sozusagen diese Person nicht als Person niedermacht. Und das ist ja etwas, was wir gerade von Extremisten aller Orten permanent mitbekommen, dass es da eben nicht mehr nur um Argumente geht. Das ist eben auch etwas, was uns Demokraten und freiheitliche sinnenden Menschen den Umgang und auch das Gespräch mit Extremisten, ob nun von der AfD oder vom Bündnis Sahra Wagenknecht, so wahnsinnig schwer macht, weil die gewissermaßen eine Lüge, eine Behauptung, eine unbewiesene Behauptung an die andere heften und man weiß gar nicht, wo man anfangen und aufhören soll und man kann das dann irgendwann selber schon gar nicht mehr auseinanderhalten. Was ist denn jetzt nun wahr und was ist nicht wahr? Und wir müssen genau aus dieser Spirale raus, wir müssen auch aus der Erregungsspirale raus, dass wir uns unentwegt über alles Mögliche, gewissermaßen wie im Wettkampf, erregen. Wer ist sozusagen hier derjenige mit der größten Erregungskurve? Wir müssen mehr zu mehr Sachlichkeit zurück. Aber nochmal, ich habe natürlich kein Patentrezept, wie man das macht. Ich kann einfach nur versuchen eben auch mit meinen Mitteln, mit dem, was ich kann, eben mit Worten, ob nun gesprochen oder niedergeschrieben, zum Dialog beitragen und sagen, das sind meine Argumente. Liebe Leute, reibt euch daran, ihr sollt die nicht übernehmen. Lasst sie diese und andere miteinander diskutieren. Wer diskutiert, der schlägt nicht aufeinander ein.
Was hilft denn einer guten Diskussion? Wir haben Alice Weidel vielfach eingeladen. Es kommt inzwischen gar keine Antwort mehr. Also wie kann man miteinander diskutieren? Und zwar alle gesellschaftlichen Gruppen.
Ich weiß nicht, ob es eine gute Idee ist, Extremisten unentwegt in öffentlich-rechtlichen Rundfunk einzuladen. Niemand war 2024 so häufig in Talkshows wie Sarah Wagenknecht. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Dann kann man ja Putin auch direkt persönlich einladen, um das mal so auf den Punkt zu bringen.
Na, wenn ich da kurz einhaken darf, wenn es dann um die sogenannten sozialen Medien geht, da kann jemand dann aber ganz unwidersprochen natürlich auch seinen Populismus posten. Und das gibt es dann ja in Medien, wo dann nochmal nachgefragt wird, wo widersprochen wird. Also da gibt es dann ja einen Diskurs, wo sich Hörerinnen und Zuschauer auch eine eigene Meinung bilden können.
Naja, ich will Ihnen nicht zu nahe treten, aber leider ist es so, dass fast überall dort, wo die Populisten oder die Extremisten, wie ich sie nenne, von der AfD oder vom Bündnis Sarah Wagenknecht in öffentlich-rechtlichen Talkshows sind, ihnen eben nicht sachkundig genug entgegengesprochen wird. Es gibt einige, wie zum Beispiel die Wissenschaftlerin Claudia Major, die mal in einer Talkshow Sarah Wagenknecht auf eine unnachahmlich beeindruckende Art und Weise gewissermaßen argumentativ in die Schranken gewiesen.
Von der Stiftung Wissenschaft und Politik.
Genau, aber ich muss ganz ehrlich sagen, von ihren Journalistinnen-Kollegen sind mir da in den letzten Monaten und Jahren doch viel zu wenige untergekommen. Und auch dort fragt man sich, warum sitzt eine Wagenknecht gefühlt in jeder Talkshow. Warum? Die Frau hat nicht mal eine Fraktion im Bundestag, sie hat kein Amt, sie hat sozusagen eine Splitterpartei mittlerweile in zwei...
Man macht sie am Ende womöglich größer.
Also das BSW von Sarah Wagenknecht ist ganz eindeutig ein Medienprodukt. Das muss man einfach so deutlich sagen. Die ist von den Medien groß gemacht worden. Ich erinnere an Pegida, damals in Dresden vor ein paar Jahren. Jeder kann sich vielleicht daran noch erinnern. Das war am Anfang eine versprengte Truppe von ein paar Durchgeknallten. Ich sag das mal so ganz deutlich. Und dann fing auf einmal der Mitteldeutsche Rundfunk an mit Live-Berichterstattung, wo da irgendwie 50 Leute im Kreis rummarschierten. Und wenn man eine Live-Berichterstattung macht, dann wird das nicht Ereignis zum Ereignis und zieht immer mehr an. Und genau das ist dort passiert. Und irgendwann standen da Fernsehkameras aus den USA, aus Japan und sonst wo. Und da, natürlich, die Medien haben eine gewisse Verantwortung, und zwar eine sehr große Verantwortung. Und insbesondere, wenn ich sage die Medien, dann rede ich über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Ich bin ein großer Fan vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Aber die haben eben auch eine ethische Verantwortung. Und da bin ich mir manchmal nicht so ganz sicher, ob bei der Auswahl der Gesprächspartner und der Talkshow-Gäste dieser moralischen Verantwortung immer gerecht geworden wird.
Wir haben jetzt über viele Punkte gesprochen. Die Abstiegsangst ist ja eine große Sorge vieler Menschen. Sind Sie selbst davon auch betroffen?
Ich bin kein ängstlicher Typ, aber ich bin, was vielleicht Ihre Hörerinnen jetzt auch hören, ein sehr engagierter Typ. Und diese Abstiegsangst hat in Ostdeutschland, das will ich auch hier vielleicht nochmal deutlich sagen, noch eine etwas andere Konnotation als woanders, wo in Europa oder im Westen, weil wir erleben ja gerade eine große Transformation der Welt, die digitale Revolution, die viele Leute verunsichert. Was ist morgen mit meinem Job? Was ist morgen mit meinem Leben? Diese digitale Revolution wird alles stark verändern. Wir wissen nicht, was die künstliche Intelligenz tatsächlich mit uns anfängt. Das ist eine Transformationsüberforderung, vor der die ganze Welt steht. Und im Osten haben die Menschen bereits in ihrer Biografie, oft sogar in ihrer Erwerbsbiografie, eine große Transformation, nämlich von der kommunistischen Planwirtschaft zur sozialen Marktwirtschaft gemacht, mit wahnsinnig vielen Veränderungen. Viele Menschen im Osten würden auch sagen, mit wahnsinnig vielen Verlusten. Darüber kann man diskutieren. Und das erklärt auch, warum im Osten das alles radikaler als im Westen passiert, warum meines Erachtens der Osten eben auch so eine Art Laboratorium der Globalisierung ist, wegen dieser zwei sich überlagernden Transformationen.
Jetzt ist es ja nur menschlich, Angst vor Veränderung zu haben. Das ist einfach in uns drin. Was könnte denn da helfen? Also vielleicht ein gewisses Wissen sich anzueignen, wie Veränderungen womöglich aussehen könnten?
Also entgegen gewissermaßen dem, was landläufig immer gesagt wird, glaube ich nicht, dass man Ängste oder andere eher irrationale Dinge durch Bildung oder Wissen wirklich nachhaltig und einschneidend verändern kann. Das kann man sicherlich bei einzelnen Leuten. Aber zum Beispiel, dass Leute Extremisten hinterherlaufen, dass Leute einfachen Antworten auf hochkomplizierte Fragen hinterherlaufen, ist keine Bildungsfrage. Das durchzieht sozusagen alle. Ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht, aber ich glaube, wir sollten uns viel stärker auf das besinnen und auch das immer wieder in der Öffentlichkeit stark machen, was uns alle als Gesellschaft eben ausmacht, dass wir in einer sehr wohlhabenden, in einer sehr freiheitlichen Gesellschaft leben mit vielen, vielen Problemen, aber dass wir doch auch eine große Vergangenheit haben in den letzten Jahrzehnten nach 1945, erst in der alten Bundesrepublik, aber dann seit 1989, 90 auch in der DDR und Ostdeutschland, und dass wir daraus auch Kraft schöpfen können. Mein Gott, was haben wir alles geschafft, und dann werden wir auch die nächsten Herausforderungen schaffen.
Na klar, als Historiker ist das Bestandteil Ihrer täglichen Arbeit. Sie haben aber auch mal auf dem Bau gearbeitet, und da war das wahrscheinlich nicht der erste Gedanke, als Sie morgens aufgestanden sind.
Nee, das mochte ich gar nicht. Ich bin da gewissermaßen nicht freiwillig gewesen. Das war zu DDR-Zeiten, weil ich halt kein Abitur machen durfte, weil ich mit dem Staat in harte Konflikte gekommen bin und der Staat mir als 15-Jährigen bereits gesagt hat, deine Zukunft ist vorbei. Das war eine sehr harte Zeit für mich. Das hing mir natürlich lange an, und so bin ich Bauarbeiter geworden. Gelernt, also im Osten hieß das Baufacharbeiter, habe das also von der Pike auf gelernt. Musste in der Regel um 4:30 aufstehen und kam um 18 Uhr nach Hause und habe vor allen Dingen eins dort gelernt. Wenn man so einen harten Arbeitstag hat, dann hat man keine große Zeit mehr für Kunst, für Kultur, für das Bücherlesen, weil der Körper einfach fertig ist.
Da mache ich mir auch um Freiheit und Demokratie vielleicht gar nicht so viele Gedanken, weil ich erstmal gucken muss, wie ich das Butterbrot auf den Tisch kriege.
Naja, der Sache würde ich schon widersprechen. Ich mache mir da natürlich trotzdem genauso große Gedanken und auch Sorgen um den Zustand von Staat und Gesellschaft. Aber eben vielleicht anders. Und ich glaube, wir müssen doch immer wieder uns eins wachrufen. Deutschland ist eins, nämlich vieles. Die Kraft unserer Demokratie und unserer Freiheit liegt in der Diversität. Ob einem das nun im Einzelnen, in deinem Dorf, wo man lebt, oder in der Straße, wo man lebt, oder auf der Arbeitsstelle nun passt oder nicht, das ist anstrengend und kompliziert. Und jetzt sage ich mal etwas, was vielen Menschen vielleicht hier in Baden-Württemberg etwas merkwürdig vorkommen wird. Das Leben in der Diktatur, wenn man sich an die Regeln der Diktatur hält, ist viel einfacher als in der Demokratie. Weil in der Diktatur
ist alles geordnet.
Da muss ich mich auch um ganz vieles nicht kümmern, weil das für mich andere machen. Und deswegen kann ich immer nur wieder sagen, es ist auch eine Lust, sich in seine eigenen Angelegenheiten einzumischen. Es ist auch eine große Freude, in Freiheit Dinge zu machen, die vielleicht nicht funktionieren. Denn, wie es in Game of Thrones heißt, das Einzige, was ich immer wollte, ist, für meine eigenen Fehler auch verantwortlich zu sein. Ja?
Und aber ich möchte einen Packen wir es an hinterher rufen. Also herzlichen Dank für den Besuch heute Vormittag.
Ich danke Ihnen vielmals für diese Einladung.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.